Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es geht in der Predigtreihe um Tugendkultur. Wir beschäftigen uns mit Tugenden und wie wir sie in unsere Gemeindekultur einbringen können. Aristoteles hat gesagt, dass Tugenden glücklich machen. Und Jesus hat es ähnlich gesehen, fast genauso gesehen. Deswegen beschäftigen wir uns an 4 Sonntagen mit 4 verschiedenen Tugenden. Christoph hat vor 2 Wochen über Charakter gesprochen. Darüber, wie wir ihn ausbilden können und wie die Liebe über allem steht. Die Grundlage ist, sowohl das Ziel davon ist. Letzte Woche ging es ums Thema Großzügigkeit. Es ging um die Ressourcen, Geld und Zeit und wie die Welt damit umgeht, wie unsere Kirche damit umgeht und wie wir persönlich damit umgehen. Und die Frage, wie großzügig sind wir mit unseren Ressourcen? Was sagt uns Jesus darüber, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen sollen? Und warum sind wir eigentlich glücklicher, wenn wir großzügig sind? Heute geht es ums Thema konstruktiv. Es geht um Lob und Kritik oder neudeutsch um Feedback. Feedback meint kurz gesprochen eigentlich nur eine gewollte Rückmeldung an eine Person über deren Verhalten und welche Wirkung es auf andere hat. Und ich mag das Wort Feedback eigentlich gern, weil es ist wertneutral. Es beinhaltet sowohl gute Sachen als auch schlechte Sachen. Und es ist so, wie Kritik früher mal war. Ganz früher hieß Kritik eigentlich auch einfach nur, man guckt sich was genau an und gibt darüber Rückmeldung. Deswegen Feedback. Wir gucken uns dabei heute nicht so sehr an, wie gebe ich Feedback meinem Team, wie gebe ich Feedback an meine Arbeiter, wenn ich ein Chef bin, wie ist es bei hier in der City Church, wie gebe ich vielleicht Feedback an meinen Pastor. Uns ist es heute wichtiger, dass es darum geht, wie gebe ich Feedback im Zwischenmenschlichen. Wie geben wir uns gegenseitig Feedback darüber, wie unsere Persönlichkeit ist, wie wir vielleicht nach außen wirken, wie unsere Tugenden, wie unser Charakter ist. Darum soll es heute gehen, vornehmlich. Und ein kleines Beispiel darüber, wie man Feedback geben kann, wie Menschen einander Feedback geben, gucken wir uns jetzt kurz in einem Trailer an. Ja, wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch an. Er ist echt super. Im Film geht es eigentlich darum, dass der Sohn der einen... Habe ich es ausgeschalten? Es geht nicht. Dass der Sohn der einen Familie, rechts im Bild, dem Sohn der anderen Familie mit einem Stock ins Gesicht geschlagen hat und ich glaube 2 Zähne rausgeschlagen hat. Und die treffen sich am Nachmittag nur, um das eigentlich miteinander zu klären. Wollen dann eine Stellungnahme dafür absetzen und eigentlich steht das Ganze ganz friedlich. Und der Film ist ein super Beispiel darüber, wie Kommunikation zwischen Menschen offen werden kann, aber nicht unbedingt konstruktiv und fruchtbar. Also am Ende ist eigentlich jeder gegen jeden, die Ehepartner gegeneinander. Es verbünden sich immer wieder welche neu. Es geht drunter und drüber und läuft völlig aus dem Ruder. Und so soll es nach Möglichkeit bei uns nicht sein. So sollte unsere Kommunikation nicht werden, wenn sie offen wird. Und jetzt eben zum Thema selber, Thema Feedback. Ich will mit dem Thema Feedback und wie wir miteinander offen kommunizieren können, über 3 Fragen nähern. Einmal mit der Frage, warum überhaupt? Warum ist es wichtig, dass wir uns nicht nur Feedback über unsere Arbeit geben, sondern auch über unsere Persönlichkeit und wie wir vielleicht auf andere wirken? Das wird der größte Block werden meiner Predigt, weil das Wichtigste ist eigentlich die Grundlage, warum wir das machen sollten, warum wir das tun. Danach will ich mir noch die Frage widmen, wie machen wir es eigentlich? Gibt es Regeln dafür? Wie kann ich das machen, dass es wirklich fruchtbar wird, dass es konstruktiv wird und nicht so endet? Und das Dritte ist noch, wem? Wem gebe ich überhaupt Feedback? Jedem, der mir über den Weg läuft, wenn mir was auffällt, und nur gezielt Menschen. Und ganz zum Schluss will ich noch ein kleines praktisches Beispiel liefern, in welchem Rahmen Feedback wirklich fruchtbar, konstruktiv sein kann und uns Einzelne weiterbringen kann und auch als Gemeinde zusammen. Zunächst mal die Frage nach dem Warum. Warum ist Feedback wichtig? Kurz, Feedback kann gut, es kann fruchtbar, es kann wichtig sein. Und wir machen es viel zu wenig. Wir loben zu wenig und wir kritisieren zu wenig oder zumindest falsch. Wir gewöhnen uns viel zu schnell an Dinge, dass sie normal laufen. Wenn jemand Sachen gut macht, dann sind wir gewohnt, dass er sie gut macht. Aber loben wir ihn dafür noch, dass er das so macht? Und auch wenn wir kritisieren, kritisieren wir Dinge, die uns auffallen? Kritisieren wir jemanden dafür, der er ist? Oder denken wir uns unseren Teil nur und haben dann dafür vielleicht weniger Kontakt, wenn uns das nicht passt? Oder sprechen wir Dinge an? Oder denken wir, das muss ich von selbst geben? Ich kann das nicht ansprechen, das ist nicht meine Aufgabe. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen die längere Antwort angucken, dann geht es zunächst mal um diesen Herrn da hinten. Netter Mann mit Bart, Martin Buber. Das ist ein Religionsphilosoph, der lebte bis 1965. Und in seinem Hauptwerk Ich und Du hat er einen Satz geschrieben, der ein bisschen zentral auch dafür ist, wie ich an das Thema angegangen bin und was ich über das Thema Feedback denke. Der Satz ist, der Mensch wird am Du zum Ich. Für Buber kann der Mensch seine Identität nur dadurch gewinnen, dass er in Kontakt mit seiner Umgebung tritt. Und nur daran wirklich sehen und verstehen, wer er selbst ist und seine Identität ausbilden. Für Buber gibt es Grundwortpaare, nennt er es. Das sind das Ich Du und das Ich Es. Das Ich als identitätsstiftendes Wort steht niemals allein. Es steht immer in Beziehung entweder zu einem Du, einem menschlichen Gegenüber, oder zu der Welt an sich, dem Es. Nur daran kann es erkennen, wer es ist und wie es wirkt. Und für Buber ist das Du in dem Sinn zentral, weil nur mit dem Gegenüber kann ich wirklich in eine Beziehung treten, kann ich in ein Gespräch treten, durch das ich mich selbst auch entwickeln kann. Und dieses Du kann der Mensch sein, der mir gegenübersteht, es kann ein Freund sein, das kann aber auch und besonders Gott sein. Denn für Buber steht hinter jedem menschlichen Du in der Ferne irgendwo das ewige Du Gottes. Denn nur hier entwickelt sich die Identität eines Selbst wirklich vollkommen. Die wahre Identität, die man hat, kann sich erst am ewigen Du Gottes entwickeln. Buber hat sich dabei nicht auf den christlichen Gott bezogen. Für ihn war es alles Göttliche, was die Menschen so benennen. Er hat da keine Unterscheidung gemacht. Er war in dem Sinn kein Christ. Er war in verschiedenen Religionen offen. Aber es ist eigentlich nicht Thema und nicht so wichtig, was er mit Gott meint. Und ich will es einfach versuchen, das Ganze auch noch ein bisschen griffiger zu machen mit einem Beispiel. Und zwar das Beispiel des Spiegels. Wenn ich wissen will, wie ich aussehe, dann schaue ich in den Spiegel. Hat wahrscheinlich die meisten von uns heute früh gemacht. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie aussehen, schauen Sie in den Spiegel. Daran sehen Sie, wie die Welt Sie wahrnehmen kann. Dann sehe ich mich so, wie andere mich sehen können. Und ich habe vielleicht auch eine Ahnung, wie ich aussehe, auch eine Ahnung, wie ich vielleicht heute früh ausgeschaut habe, aber wirklich wissen kann ich es erst, wenn ich in den Spiegel gucke. Und wenn ich in den Spiegel sehe, dann gefällt mir das, was ich sehe, oder es gefällt mir nicht. Das ist abhängig von dem Maßstab, den ich an mich selbst und an mein Spiegelbild lege. Und wenn ich vielleicht feststelle, es gefällt mir nicht, was ich sehe, dann ist es meine Aufgabe, das zu ändern, wenn ich es ändern kann. Und wenn ich es nicht ändern will, dann will ich es nicht ändern, aber dann kann ich mich eigentlich auch nicht wirklich darüber beschweren, wenn es mir nicht gefällt. Und genauso ist es im Grunde auch mit unserer Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit sehen wir nur durch einen Spiegel. Dieser Spiegel, das können unser Umfeld sein, das können die Menschen sein, die uns begegnen, das kann Gott sein. Durch ihn nur können wir unsere Persönlichkeit wahrnehmen. Denn für uns selber allein merken wir nicht wirklich, wie wir sind, wenn wir keinen Kontakt zu anderen haben. Wenn wir nicht sehen, was es heißt, liebevoll zu sein, was es heißt, geduldig zu sein. Das sehen wir nur in Beziehungen und Interaktionen mit dem Gegenüber. Und sie können uns spiegeln, wie wir sind. Sie können uns zeigen, wie wir nach außen wirken, wo wir vielleicht selbst denken, okay, ich denke, ich bin so und so, ich bin geduldiger Mensch, ich bin ausgeglichener Mensch. Dann können wir Menschen aber auch zeigen, nee, du bist ein Choleriker, du drehst dauernd durch. Aber das ist es, was wir über andere lernen, dass wir über den Spiegel unserer Persönlichkeit lernen können. Und hier ist es noch deutlich krasser als bei dem Spiegel meines Aussehens. Den Unterschied zwischen dem Selbstbild, was ich selbst von mir wahrnehme, wie ich denke, dass ich bin, und dem Fremdbild, was andere in mir sehen. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, der andere kann mir meine Persönlichkeit spiegeln, aber so richtig kennen tut er mich ja jetzt auch nicht. Und spiegelt er mir dann nicht nur eigentlich ein völlig verzerrtes Bild von mir wieder? kann ich damit so richtig viel anfangen? Und es ist ein berechtigter Einwand, weil es ist tatsächlich so. Leute können nur das widerspiegeln oder das spiegeln, was sie von einem kennen. Aber es liegt auch an uns, den anderen die Möglichkeit zu geben, uns wirklich widerzuspiegeln, wie wir sind, um mehr über uns zu lernen. Und dazu gucken wir uns mal das sogenannte Johari-Fenster an. Das ist das hier. Das ist benannt nach Joseph Luft und Harry Ingham. Die haben das entwickelt. Und das Fenster liefert einen Blick auf die menschlichen Persönlichkeitsmerkmale, auf die Verhaltensmerkmale im Verhältnis von mir selbst und zu anderen. Mach ich mal so. Auf der Seite hier sehen wir die Punkte, die mir bekannt sind. Das sind zum einen meine Geheimnisse, die Sachen, die ich für mich behalte, die ich nicht nach außen zeigen will, die andere von mir nicht wissen sollen. Und meine öffentliche Person. Das ist der Bereich, den ich nach außen gerne zeige und den andere von mir wahrnehmen können. Aber genauso gibt es einen Bereich, der mir unbekannt ist. Das kann der Unbekannte sein, der auch von anderen nicht gekannt wird, wo keiner was drüber weiß, wo sich hauptsächlich so Tiefenpsychologie damit beschäftigt. Und es gibt den blinden Fleck. Das ist der wichtige. Das sind die Dinge, die ich von mir selbst gar nicht weiß, aber die andere sehr wohl wahrnehmen. Die mir andere zurückspiegeln können. Und um wirklich an mir arbeiten zu können und auch um ein möglichst genaues und klares Bild zu bekommen, muss dieser Bereich hier wachsen. Normalerweise ist es so, die öffentliche Person ist wie die Spitze eines Eisberges, das, was rausschaut aus dem Wasser. Das ist nur ein geschwindend geringer Teil von dem, wie wir wirklich sind. Aber um uns wirklich gut spiegeln lassen zu können, um wirklich zu sehen, wie wir sind, wer wir sind und wo wir uns vielleicht hinentwickeln wollen, brauchen wir eine große öffentliche Person. Da liegt es zunächst mal an uns, uns möglichst weit zu öffnen hier hoch. Denn, um beim Spiegel zu bleiben, je nackter ich mich vom Spiegel mache, desto genauer kann er mir zeigen, wie ich bin und wie ich aussehe. Ich kann mich natürlich schminken und verhüllen und machen und tun, dann bekomme ich ein verzerrtes Bild von mir selbst. Aber je weiter ich mich öffne und je mehr ich von mir dem Spiegel zeige, kann er mir auch zurückzeigen und mich erkennen lassen, wie ich aussehe. Denn je klarer wir das Bild liefern, desto besser können wir von anderen gespiegelt werden und desto genauer kann man uns zeigen, wo unsere blinden Flecke sind. Dinge, die wir selbst nicht von uns wissen. Und wenn ich daran arbeiten will, meiner Persönlichkeit, dann brauche ich diesen Spiegel. Es ist ein Risiko, klar, ich kann auch in den Spiegel von anderen über meine Persönlichkeit gucken, kann feststellen, okay, so sympathisch bin ich nicht, wie ich immer dachte. Scheinbar wirke ich eher wie ein Arrogant oder wie ein Arsch, ich weiß es nicht. Aber das kann passieren, wenn ich in den Spiegel gucke, aber wenn ich es wissen will und wenn ich mich entwickeln will, dann muss ich es machen, dann muss ich reingucken. Und hier können wir jetzt auch endlich mal Gott mit reinbringen. Denn wenn ich vor Gott stehe, dann fällt dieser Bereich weg. Anderen unbekannt. Vor Gott bin ich nackt. Nix an, Haare weg, Schminke weg, Klamotten weg. Gott sieht mich so, wie ich bin. Und Gott ist es, der mir in dem Sinn auch wirklich zeigen kann. Unverzerrt, ganz genau, wer ich bin. Und wo ich stehe gerade. Und wenn wir bei Gott sind, dann können wir uns auch gleich mal die Frage stellen, was hat das Ganze mit Jesus zu tun? Jesus kommt für mich dann ins Spiel, wenn ich mir überlege, welchen Maßstab lege ich an für mein Spiegelbild. Was will ich da gerne sehen? Und ich als Christ würde gerne zumindest einen kleinen Jesus sehen, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich würde gerne so sein wie Jesus. Und das ist zumindest meiner Meinung nach das Ziel von uns Christen. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Wir sollen mehr werden wie Jesus. Und deswegen ist er der Maßstab, den wir an uns legen müssen, wenn wir in unser Spiegelbild gucken. Wenn wir das wollen, natürlich nur. Wenn nicht, dann musst du einen anderen Maßstab legen. Aber wenn du wirklich weiterkommen willst auf dem Weg als Christ, mehr werden willst wie Jesus, dann musst du gucken, ob du mehr wie Jesus wirst, wenn du in den Spiegel schaust. Und wir haben dabei eine große Freiheit, wenn wir in den Spiegel gucken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch für uns als Christen eine andere Möglichkeit ist, mit Feedback umzugehen. Denn wir sind nicht gezwungen, uns erst ein Ebenbild zu erarbeiten, um geliebt zu werden. Bei Gott ist es nicht so, dass wir erstmal eine gewisse Hübschheit haben müssen. Ich muss ein gewisses Aussehen haben, mein Charakter muss ein gewisses Aussehen haben, damit er mich lieben kann. Bei Gott ist es genau andersrum. Gottes Liebe steht als Grundlage erstmal da, weil er uns geliebt hat. Deswegen können wir uns verändern. Deswegen will er, dass wir uns verändern. Ich habe einen kurzen Bibeltext mitgebracht. Johannes 3, 16 und 17, kennt wahrscheinlich die meisten hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Denn so sehr hat Gott mich und dich geliebt. Nicht um uns zu richten, sondern dass wir gerettet werden. Es geht nicht darum, dass wir an Gottes Tür klopfen und dann kommt der Türsteher raus und sagt, kommst du nicht rein. Falscher Charakter, nicht weit genug entwickelt. Geh wieder, komm morgen wieder. Schau, wie es dann ist. Nein, Gott hat uns zuerst geliebt. Und um unsretwillen will er, dass wir uns verändern. Für ihn macht es keinen Unterschied für seine Liebe, wie wir sind. Aber er weiß, dass es besser wäre für uns und für unsere Mitmenschen, wenn wir mehr werden wie Jesus. Deswegen möchte er, dass wir uns entwickeln. Aber er zwingt uns nicht dazu. Und so soll es auch unter uns sein. Denn genau diese Liebe ist es, die wir untereinander haben sollten. Die Liebe, die bedingungslos ist, die vor allem steht. Die Liebe, von der Christus von 2 Wochen gesprochen hat. Die Liebe, die wir in den Liedern besungen haben. Und Jesus fordert uns dazu auf, diese Liebe zu haben. In Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Darum geht es Jesus. Wir sollen die Liebe untereinander haben, wie er sie für uns hatte. Diese bedingungslose Liebe. Und wenn wir auf diese Grundlage unser Feedback stellen, dann kann es fruchtbar sein. Dann kann es konkret sein. Dann kann es konstruktiv sein. Wenn wir das als unsere Grundlage nehmen, die Liebe zueinander. Es ist schwer, weil niemand wird gerne kritisiert. Ich auch nicht. Ich höre auch nicht gerne, das hast du falsch oder das hast du schlecht gemacht. Aber wir sollten uns dabei immer überlegen, warum. Und zunächst einmal steht die Liebe und auf dieser Grundlage sollte das Feedback unter uns allen sein. Weil wir einander lieben, möchten wir, dass wir vorankommen auf unserem Weg, ähnlicher werden, zu werden wie Jesus. Oder bei Martin Buber zu bleiben, um unser Ich mehr zu entwickeln. Wenn wir jetzt diese Grundlage haben, dass wir Feedback wollen, denn das ist immer die Grundlage, wir müssen es wollen, wenn wir es wollen, dann können wir uns überlegen, okay, wie mache ich das? Und zum Wie ist es eigentlich ganz einfach. Denn da ist es egal, ob es jetzt das Zwischenmenschliche ist, ob es das Professionelle ist. Es gibt bestimmte Regeln, die sind immer wichtig, die sind entscheidend, an die müssen wir uns halten. Wir haben zum einen mal 2 Personen. Den Sender und den Empfänger von Feedback. Für den Sender gelten dabei zumindest mal 4 grundlegende Regeln. Zum einen, das Feedback muss erbeten sein. Wenn ich Feedback gebe, dann muss der andere das wollen. Wenn er es nicht will, dann gebe ich ihm nichts. Weil wenn ich nicht hören will, was andere über mich denken, dann wird es auch nichts ändern, wenn sie was zu mir sagen. Dann werde ich mich nicht verändern, nur weil Leute mir das ins Gesicht klatschen. Aber wenn ich das dringende Bedürfnis habe, jemanden darauf anzusprechen, einen Freund darauf anzusprechen, dass er sein Leben irgendwie Richtung Wand fährt, dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, du, mir ist aufgefallen, letzter Zeit, du machst dauernd das und jenes. Willst du dazu eine Rückmeldung haben? Kann ich dir was dazu sagen? Wenn er es will, dann gerne. Doch wenn er es nicht will, dann lass das. Es wird nichts bringen. Denn nur, dass ich ihn angesprochen habe, wird schon an ihm arbeiten. Er wird sich zumindest Gedanken drüber machen, okay, scheinbar komme ich irgendwie komisch rüber. Und wenn er wirklich ein Feedback von euch haben will, dann wird er sich an euch wenden. Der 2. Punkt ist, Feedback sollte beschreibend sein. Es geht nicht um Wertung. Dafür ist es wichtig, Ich-Botschaften zu senden. Ich-Botschaften heißt, ich beschreibe, was ich wahrnehme, was ich sehe. Ich kann nicht wissen, wie der andere ist. Ich kann nur beschreiben, was ich von ihm wahrnehme, wie er für mich rüberkommt. Und ganz wichtig dabei ist es, wirklich konkret zu werden. Nicht, mir fällt auf, du bist arrogant. Wenn man Feedback gibt, dann muss man beschreiben, welche Situationen waren. Wo ist mir Verhalten aufgefallen? Zieht keine voreiligen Schlüsse und denkt dabei immer daran, das, was du wahrnimmst, ist subjektiv. Es ist deine Wahrnehmung, das kann völlig falsch sein. Sondern es ist erstmal deine subjektive Wahrnehmung. Der andere muss nicht so sein, wie du denkst. Sondern du nimmst ihn nur auf eine bestimmte Weise wahr. Und der 4. Punkt ist, Feedback sollte hilfreich sein. Wenn ich zu jemandem sage, Du, mir ist aufgefallen, du hast eine Riesennase. Also, man sollte was damit anfangen können. Der Mensch sollte, dem ich Feedback gebe, sollte das auch umsetzen können. Es sollen die konkreten Sachen sein, an denen ich arbeiten kann. Wenn ich was nicht ändern kann, dann kann ich es nicht ändern. Und dann macht es auch keinen Sinn, das im Feedback ständig wiederzubringen. Also überlegt euch, kann man daran überhaupt was ändern, wenn ich Feedback gebe, oder nicht? Wenn nicht, dann spart es euch lieber. Aber so wie es von Sender von Feedback-Regeln gibt, gibt es auch die für den Empfänger. Ja. Zum einen mal, Feedback will nicht dich als Mensch kritisieren, sondern Feedback will dich weiterbringen. Feedback ist ein Geschenk, denn es ist wichtig. Weil von Feedback kann ich lernen, von Feedback kann ich verstehen, wie ich vielleicht bin oder wie ich wirke zumindest, woran ich arbeiten kann, woran ich arbeiten muss. Von Feedback kann ich lernen, wo ich gut bin. Dinge, die ich gut kann, wo ich gute Eigenschaften habe, darauf kann ich aufbauen, die kann ich verstärken. Es ist immer als Geschenk gemeint, nicht als Runtermachen, wenn es der andere ernst meint. Der zweite Punkt ist, man sollte aktiv zuhören. Ich sehe hier unten nichts, das ist mir zu hell. Aktives Zuhören heißt nicht nur da sitzen und, sondern stellt Verständnisfragen. Wenn jemand euch was fragt oder Situationen beschreibt, fragt nach, was genau hast du gesehen, was hast du genau gemerkt, was ist genau ist dir aufgefallen, wie empfindest du das? Seid aktiv dabei. Nehmt es als Chance wahr, mehr zu lernen über euch und euch weiterzuentwickeln. Der dritte Punkt ist, verteidigt euch nicht. Feedback ist eine Beschreibung von dem, was jemand wahrnimmt. Er kann dir nicht erzählen, wer du bist und wie du bist. Er kann dir nur erzählen, wie er dich wahrnimmt. Und die Wahrnehmung wird sich nicht ändern, indem du dich verteidigst. Du sagst, ja, aber das ist so, das wird an der Wahrnehmung nichts ändern erstmal. Nimm es als das hin, was es ist. Frag aktiv nach, wenn du Fragen hast. Aber verteidige dich nicht. Komm nicht in eine Abwehrhaltung. Es sollte kein Angriff auf deine Person sein, sondern ein Versuch, dich weiterzubringen. Und der vierte Punkt ist, wie es immer ist bei Geschenken, man sollte dankbar sein. Sei dankbar dafür, wenn du Feedback bekommst, wenn du es vorher gewollt hast. Wenn du es bekommst und du hast es nicht gewollt, muss man jetzt nicht unbedingt dankbar sein, aber dann solltest du eigentlich auch keines kriegen, wenn du es nicht willst. Sei dankbar dafür. Die Leute wollen einem damit eigentlich was Gutes tun. Zumindest ist meine Auffassung von Feedback. Ich will damit jemanden weiterbringen, weil ich ihn liebe. Und nicht, um ihn ins Bein zu pinkeln. Deswegen, das sind wichtige Regeln für Feedback, die gelten für Zwischenmenschliche, die gelten aber auch genauso gut für den Umgang im Team. Für den Teamleiter mit seinen, in dem Sinne, Untergebenen. Die brauchen auch Feedback für ihre Arbeit, für das, was sie tun. Die wollen hören, ob sie was gut oder schlecht machen, was sie anders machen können. Da gelten aber genau die gleichen Regeln. Jetzt kommt noch die Frage, vorletzte, wem gebe ich überhaupt Feedback? Zum einen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, der es hören will. Wer ein Feedback von mir will, der kann es auch haben, soweit ich dazu was sagen kann. Das ist kein Problem. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, Feedback ist sehr beziehungsabhängig. Wenn ich in einem Team arbeite und Feedback bekomme, okay, da sind die Rollen klar. Wenn es um meine Persönlichkeit geht, wenn es um mich und meinen Charakter geht, wie ich bin, dann sollte Feedback von den Leuten kommen, die auch was dazu sagen können. Keiner würde eine Buchkritik oder eine Filmkritik für voll nehmen, der den Film nicht gesehen hat oder das Buch nicht gelesen hat. Was kann der schon drüber sagen? Und wenn jemand über mich und mein Verhalten, mein Charakter mir Feedback geben will oder soll, dann sollte er mich auch irgendwo ein Stück weit kennen. Denn wir müssen aufpassen bei dem, wie wir Feedback geben auch. Wie ist der andere? Wie kenne ich ihn? Einer braucht es vielleicht vorsichtig und liebevoll. Ich brauche eher einen dritten Arsch, damit es bei mir sich was tut. Aber das kann ich nicht wissen, wenn ich denjenigen nicht kenne. Und je nachdem, wie sehr ich jemanden kenne, wie gut ich jemanden kenne, desto tiefer kann das Feedback auch gehen. Und desto mehr weiß ich auch über ihn. Und ich komme schon quasi zum Schluss. Zum Beispiel. Beispiel Zweierschaft. Ich weiß nicht, wie viele davon wissen, was Zweierschaft ist. Das ist was, was ein bisschen aus der Mode kommt. Im Grunde meint Zweierschaft eigentlich, dass zwei Leute, oder es gibt auch Dreierschaften, drei Leute, sich zusammentun, um intensiv, regelmäßig über ihr Leben zu reden, um Bibel zu lesen und zu beten und dabei alles auszupacken, was ansteht. Und gerade die Sachen auszupacken, die man gerne geheim hält. Sich wirklich nackt machen vor dem anderen. Zweierschaft bietet dafür einen guten Rahmen, einen geschützten Rahmen. Denn ich kann lernen, mich zu öffnen, mich selbst jemand anderem anzuvertrauen, meine Geheimnisse preiszugeben. Und der andere hat die Chance, in dem geschützten Rahmen mir das wiederzuspiegeln. Das zu sagen, was er über mich weiß, was er wahrnimmt. So kann man in einem kleinen Rahmen daran arbeiten, selbst zu wachsen. Man muss sich jetzt nicht hier vorne hinstellen und seine Seele auskotzen. Damit alle wissen, wie es einem geht, was bei ihm los ist, was er für Geheimnisse hat. Man kann es im Kleinen anfangen, denn ich glaube, nur so kann es funktionieren, dass wir im Kleinen anfangen, uns zu öffnen und uns gegenseitig über unser Verhalten und über unsere Persönlichkeit Feedback zu geben. Denn nur so können wir wachsen daran. Und Zweierschaft ist wichtig, es sollte ein Vertrauensverhältnis da sein zwischen den Personen. Man sollte sich kennen, man sollte nicht einfach mit Fremden, weil man sollte jemandem auch Geheimnisse anvertrauen. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass es gleichgeschlechtliche Partner sind, weil alles auf den Tisch kommen soll. Auch das Thema Sexualität, alles sollte besprochen werden. Und gerade die Sachen, wo es hakt, sollten besprochen werden, weil man in einem geschützten Rahmen ist. Es ist eine Möglichkeit, in der man eine Feedback-Kultur aufbauen kann. Das muss aber nicht eine Zweierschaft sein. Das kann auch einfach mit Freunden sein, wenn das abgesprochen ist. Das kann mit dem Partner sein. Das kann in der Familie sein. Immer da, wo ich in einer vertrauensvollen Beziehung lebe, kann ich das beginnen. Wenn der andere oder die anderen dabei mitziehen wollen. Denn es muss einvernehmlich sein. Wenn ich rumrenne und nur Feedback gebe und die anderen wollen es aber nicht, dann wird es nichts bringen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.